herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 45 Minuten Zukunft. Das ist der Podcast des Thün-Instituts zum Wandel der Land- und Meeresnutzung. Thün-Institut, vielleicht nochmal ganz kurz, berät die Politik in allen Fragen rund um ländliche Räume, um Wald und Fischerei. Und hier im Podcast besprechen wir inzwischen in der zweiten Staffel sogar einige der Fragen, die da im Moment so auf dem Tisch liegen. Mein Name ist Lydia Heller und heute geht es um ein Thema, auf das ich mich persönlich total gefreut habe, weil ich diese Orte sehr faszinierend finde, nämlich um Moore. Die sind meistens so wunderschöne Stücke Natur zum einen, aber eben auch Kohlenstoffspeicher und damit wichtig für den Klimaschutz. Und sie sind im entwässerten Zustand Existenzgrundlage für viele Land- und Forstwirte. Und ab hier wird es dann kompliziert, denn entwässerte Moore, die sind eben kein Kohlenstoffspeicher mehr, sondern die emittieren Treibhausgase und deshalb sollen sie in den nächsten Jahren wieder vernässt werden. Aber was wird dann aus der Land- und Forstwirtschaft in diesen Gegenden? Da gibt es einen Vorschlag, der taucht hier seit einigen Jahren immer auf. Das ist die sogenannte Paludikultur. Die soll Klimaschutz und wirtschaftliche Moorlandnutzung sozusagen versöhnen. Und wie das gelingen soll und ob das überhaupt gelingen kann, darüber möchte ich heute diskutieren mit Bärbel Thiemeier. Sie ist hier am Thün-Institut die Ansprechpartnerin für eine total beeindruckende Reihe an Forschungsprojekten, die alle mit Mooren und Moornutzung zu tun haben. Das sind mindestens 12, ne?
Ja, so in etwa.
Und mit Frank Hafemeyer, das ist mein anderer Gast heute. Er ist von der Fachkompetenzstelle Moorbodenschutz beim Niedersächsischen Landvolk Kreisverband Osterholz und in dieser Funktion auch Interessenvertreter der Landwirte in dieser Gegend.
Ja, genau.
Herzlich willkommen nochmal an Sie beide. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Also, wir reden über Moore und Moornutzung heute. Ich hatte es gerade schon gesagt, Wiedervernässen einerseits, wirtschaftlich Nutzen andererseits, Paludikultur als Brücke, die soll beides verbinden. Das ist ein Spannungsfeld, das wir hier ausloten werden in der nächsten Dreiviertelstunde. Und nur, damit möchte ich mal anfangen, damit man mal so einen Eindruck bekommt, mit welchen harten Bandagen hier gekämpft wird in diesem Bereich. Ich habe einen Ton gefunden in der Vorbereitung aus einer Sendung im Deutschlandfunk Kultur von einer Kollegin von mir. Da ging es auch um Moore und Moornutzung. Und es ist ein Ton von einem, glaube ich, der bekannteste Moorkundler in Deutschland. Den kennen Sie ganz bestimmt, Hans Justen. Und der hat Folgendes gesagt in dieser Sendung.
Die ganze Welt hat in Paris einstimmig alle Länder der Welt beschlossen, dass diese Klimaänderung, worauf wir hingehen, aufhören muss, dass wir die anhalten müssen. Und die Konsequenz ist, und das hat die Wissenschaft, das ist eine faktische Tatsache, dass wir nach null CO2 müssen. Und das bedeutet auch, dass alle Moore, die entwässert sind, aufhören müssen, CO2 auszustoßen. Und das geht nur, wenn die wieder vernässt sind. Und wenn wir dann sagen zu Politikern, Leute, ihr habt gesagt, dass es so nicht weitergehen darf. Und wenn man dann gesagt wird, ihr seid fanatische Taliban. Nee, wir sagen die faktischen Konsequenzen von Entscheidungen, die ihr genommen habt.
Fanatische Taliban. Also er bezieht sich hier auf einen Tweet von einem CDU-Politiker aus Mecklenburg-Vorpommern, der Anwälte sozusagen der Moorwiedervernässung so genannt hat. Und das ist der Tonfall, der da in diesem Bereich zum Teil herrscht. Das ist ja krass. Aber um mal mit ein bisschen Nüchternheit zu beginnen, am Anfang mal eine kleine Moorkunde. Was macht denn ein Moor so bedeutsam fürs Klima und warum muss es dafür nass sein, Bärbel Thiemeier?
Ja, ein Moor besteht aus Torf und Torf besteht aus abgestorbenen Pflanzen, die über die Jahrtausende angesammelt wurden. Und wenn jetzt das Moor nass ist, bleiben die Reste der Pflanzen erhalten, weil Mikroorganismen, die in allen Böden leben, nur sehr langsam arbeiten können. Das heißt, die haben sozusagen nur Knäckebrot. Wenn das Moor dann entwässert wird, dann kommt Sauerstoff in den Torf. Das ist wie wenn man dann das Knäckebrot mit Nutella bestreicht. Und dann können die Mikroorganismen sehr, sehr effektiv diesen Torf, diese Pflanzen zu CO2 umwandeln. Und das geht so lange weiter, bis eben der Torf ganz weg ist. Neben dem CO2 emittieren entwässerte Moorböden auch Lachgas. Das ist ein sehr klimawirksames Gas, ungefähr 300 mal so eine Klimawirkung wie CO2. Dies entsteht auch durch mikrobielle Prozesse, vor allem an gedüngten Böden.
Um ein paar Zahlen auch mal zu nennen, also Deutschland die habe ich beim NABU gefunden, in Deutschland hatten Moorlandschaften mal eine Fläche bedeckt von etwa 18.000 Quadratkilometer. Das ist so ungefähr die Größe vom Bundesland Sachsen, 1,8 Millionen Hektar. Und 95% davon sind aber in den letzten 300, 400 Jahren entwässert worden. Frank Havemeyer, warum hat man das gemacht? Was ist dann auf diesen entwässerten Flächen entstanden und mit welchen Folgen auch für die Region?
Ja, vielen Dank. Das ist ganz wichtig, da einmal in die Historie zu sehen. Also die Menschen sind damals in die Moore gegangen, um dort beispielsweise Torf zu stechen, um ihn als Brennstoff in den Großstädten zu verkaufen. So war es auf jeden Fall beispielsweise in vielen Orten Niedersachsens der Fall. Und über die Jahrzehnte wurden die Moore zunehmend stärker entwässert und die Rindviehhaltung ist in die Moorregion eingegangen und mit der Rindviehhaltung auch die Milchviehhaltung und der Wohlstand der Betriebe und der Region ist damit auch gleichermaßen gestiegen. Und Sie sprachen eben die harten Bandagen an. Ich möchte das auch eher etwas nüchterner sehen, denn am Ende des Tages verfolgen wir alle dieselben Ziele. Das Ziel des Klimaschutzes und am Ende des Tages des Moorbodenschutzes und jeder Moorlandwirt möchte seinen Grund und Boden schützen, auf dem er wirtschaftet.
Diese Moortrockenlegung, die war ja über viele hundert Jahre ganz unstrittig, ne? Das war ja mal so State-of-the-Art-Technologie, das hat man gemacht. Jetzt sagen Sie, man möchte, also jeder Landwirt möchte natürlich seine Existenzgrundlage schützen, damit auch den Boden. Und jetzt gibt es eben das große Aber, der Klimaschutz. Was man festgestellt hat, ist, und das hatten Sie jetzt ja auch gerade schon angedeutet, ein entwässertes Moor ist halt ein großer Emittent von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen. Ich habe mal beim Umweltbundesamt nachgeguckt, 2022, da habe ich gefunden, die Menge an freigesetzten CO2-Emissionen aus Mooren, die ist höher als die der gesamten CO2-Emissionen des Industriesektors. Und weltweit kommen 6% der Treibhausgasemissionen aus Mooren und das ist die dreifache Menge des globalen Flugverkehrs. Jetzt sollen bis 2050 alle CO2-Emissionen aus Mooren in Deutschland eingespart werden. Und dazu wäre es erforderlich, 50.000 Hektar jährlich wieder zu vernässen. Auch das, nochmal zur Einordnung, ist ungefähr so ein bisschen mehr als die Fläche vom Bundesland Bremen. Tatsächlich sind es jedes Jahr aber nur etwa 2.000 Hektar. Klingt jetzt so wie, ja, das muss man, es geht schleppend voran, aber Frank Havemeyer, was heißt denn das konkret? Sie sind jetzt, da ist jetzt ein Landwirt, der hat eine Fläche, die bearbeitet er auf irgendeine Weise, Frage wie zum Beispiel, und der kriegt jetzt zu hören, idealerweise vernässt du alles oder einen Teil von dem Land, das dir gehört, bis 2030 vernässt du wieder. Was heißt das? Also schildern Sie mal einen Fall, oder dass wir uns das mal vorstellen können. Also was heißt
sehr
das
gerne.
Konkret?
Also konkret ist das eine sehr dramatische Situation, wenn man das konkret bis 2030 so bei einigen landwirtschaftlichen Betrieben planen würde. Wir haben etliche Familienbetriebe, die in den letzten Jahren eine Hofübergabe vollzogen haben. Dort haben wir Betriebsleiter, die Anfang 30 sind, die in den Ställen ihrer Eltern oder ihrer Vorfahren Milch produzieren, auf einem teilweise 100% Moorstandort wirtschaften. Und wenn man diesen Betriebsleitern jetzt gegenübersteht und sagt, wir müssen in den nächsten 5 Jahren deine komplette Existenzgrundlage aus seiner Sicht jetzt aktuell vernichten, weil er Futter für seine Tiere anbaut und er hat auf seinem Betrieb in Beton und Eisen investiert, um wirtschaftliches Einkommen zu generieren, dann ist das einfach ein Riesenproblem für die Landwirte und es gibt dort ja überhaupt gar keine Perspektive für diese Betriebe. Deswegen ist das einfach ganz, ganz sensibel.
Wie werden denn entwässerte Moorflächen überwiegend genutzt im Moment? Also jetzt haben Sie gesagt, für Rinderhaltung zum Beispiel.
Insbesondere für die Rindviehhaltung. Überwiegend finden wir Grünlandstandorte auf den Moorstandorten wieder. Und dieses Grünland wird über die Rindviehhaltung für die Erzeugung von Milch oder Fleisch genutzt.
Das heißt, es würden auch Flächen für die Nahrungsmittelproduktion wegfallen mit der Vernässung?
Ja, auf jeden Fall. Und da, das ist natürlich auch ein Argument der Landwirtschaft, dass dort Fläche für die Nahrungsmittelproduktion entfällt. Demgegenüber steht oftmals die Argumentation natürlich, dass wir unsere anderweitigen Ressourcen auch anders nutzen könnten, wenn die Gesellschaft ihren Nahrungskonsum verändert. Das ist natürlich auch wieder ein Thema, wo wir nochmal wieder 45 Minuten drüber sprechen könnten. Das wäre sicherlich hier und da zu kompensieren, aber es würde in erster Linie Fläche für die Nahrungsmittelproduktion verloren gehen, ja.
Also da möchte ich auch nochmal einhaken. Wir haben natürlich auch noch Biogas, Mais auf Mooren und auf anderen Standorten. Mir ist vollkommen klar, dass sich einen Betrieb nicht einfach so in seiner Spezialisierung ändern kann. Aber wenn wir über Nahrungsmittelerzeugung und Verdrängung reden, müssen wir auch über erneuerbare Energien, vor allem Biogas, Mais auf Moor, wo wir uns wahrscheinlich einig sind, dass das wirklich eine nicht wirklich effiziente Nutzung der Ressource Moor ist, sprechen.
Und da sind wir ja eigentlich dann schon mittendrin in diesem Problemfeld, nämlich, also wir haben es jetzt kurz umrissen, Klimaziele können nicht erreicht werden ohne Wiedervernässung. Auf der anderen Seite stehen Existenzgrundlagen auf dem Spiel. Das muss man irgendwie zusammenbringen. Und jetzt geht es also darum, was ist die klimafreundliche Alternative, die sowohl zum Klimaschutz beiträgt, als auch die wirtschaftlichen Grundlagen erhält. Und da hatte ich ja schon im Intro gesagt, es gibt einen sehr populären Vorschlag seit einigen Jahren und der heißt Paludikultur. Paludikultur, Bärbel Thiemaier, was muss man sich darunter vorstellen?
Ich würde gerne, bevor ich auf die Paludikultur eingehe, noch mal kurz was zur Verteilung von Moorböden in Deutschland sagen. Weil wir haben ungefähr 1,8 Millionen Hektar. Das sind vielleicht 6% der landwirtschaftlichen Fläche. Wenn jetzt nun jeder Landwirt 6% Moorfläche hätte, hätte wir überhaupt gar kein Problem. Aber die Moorböden in Deutschland sind sehr ungleichmäßig verteilt, vor allem im Nordwesten, Nordosten und ein bisschen im Alpenvorland. Das heißt, diese ungleiche Verteilung der Flächen und die ungleiche Betroffenheit auch der Betriebe macht eben die Diskussion so schwierig. Wenn wir Fälle haben, wo nur wenige Prozent Moorfläche sind, gegen entsprechende Fördermaßnahmen, die aus der Nutzung zu nehmen, werden wahrscheinlich sehr viele Landwirte zustimmen. Wenn wir aber, wie gesagt, die Betriebe haben, die fast 100% der Flächen auf Moor haben, dann sieht es völlig anders aus. Und auch die Nutzung ist sehr divers. Das heißt, wir können da nicht alle Betriebe, alle Situationen über einen Kamm scheren, auch hydrologisch nicht zum Beispiel. Und das ist, glaube ich, bevor wir weiter diskutieren, wichtig, dass das allen bewusst ist, dass es eben nicht den einen typischen Moorlandwirt, das eine typische Moor gibt.
Also es geht um einen Bereich, der in Bezug auf Klimaschutz sehr wichtig ist, also eine wichtige Säule, weil das halt so große Emittenten sind, die trockengelegten Moore, aber eben nur eine geringe Zahl von Landwirten betrifft. Das heißt, es geht um einen Strukturwandel in einem kleinen Bereich der Landwirtschaft, der aber für den Klimaschutz eine enorme Bedeutung hat.
Genau, das kann man natürlich als Chance sehen, weil es relativ geringe Flächenanteile betrifft. Aber für die, die es dann betrifft, ist es eben besonders schwierig, weil es ist eben nicht mit einfachen Lösungen, zum Beispiel Randstreifen, Blühstreifen und so weiter zu machen. Genau, aber wir wollten ja über Paludikultur
reden. Genau, wollte ich gerade sagen. aber es gibt doch diesen einen Vorschlag.
Es gibt den Vorschlag der Paludikultur, also der Moornutzung unter nassen Bedingungen. Also der Anbau nässetoleranter Pflanzen. Das, glaube ich, naheliegendste Beispiel ist das Schilf, das ja schon auch seit Jahrhunderten in Deutschland als Dachred genutzt wird. Und wenn man sich so vorstellt, ne, Ferien auf Sylt oder an der Nordseeküste stellt man sich ein schönes redgedecktes Dach vor und dieses Red wird im Wesentlichen importiert, größtenteils aus China im Moment. Und dann ist die Idee natürlich sehr naheliegend, okay, das produzieren wir selber, haben dann eine regionale Herkunft und alternative Einkommen für die Landwirte. Andere Optionen sind zum Beispiel der Anbau von Torfmoosen als Gartenbausubstrat oder von diverser Biomasse aus nassen Grünländern für Verpackung, für Baustoffe etc. Das ist so die Grundidee, die Moore nass weiter in Nutzung zu halten, alternative Einkommensquellen generieren mit neuen Wertschöpfungsketten oder mit bestehenden Wertschöpfungsketten, aber anderer Herkunft der Rohstoffe.
25 Jahre ist diese Idee jetzt alt geworden dieses Jahr. Ich lese mal vor aus der Pressemitteilung vom Thünen-Institut zu diesem Jubiläum. Das ist wie eine kleine Zusammenfassung von dem, was Sie gerade gesagt haben. Da schreibt das Thünen-Institut, der Anbau von Schilf, Rohrkolben, Torfmoos und anderen Moorpflanzen könnte Rohstoffe für den Bausektor, für die papierverarbeitende Industrie oder für die Substratherstellung liefern, mit mehrfachem Klimagewinn. Die Art der Nutzung liefert einen regionalen und nachwachsenden Rohstoff, der gleichzeitig fossile Ressourcen ersetzt. Die zusätzlich eingesparten Treibhausgase der wiedervernässten Flächen machen Paludikulturprodukte in Bezug auf ihre Klimabilanz zu Spitzenprodukten. Frank Hafemeyer, das klingt so gut und so verheißungsvoll und nach so einer guten Alternative, da müssen doch die Landwirte sofort begeistert aufspringen.
Deswegen gehen wir ja genau der Alternative auch nach. Wir haben bei uns in der Region 19 Moorlandwirte, die sich als Gründungsmitglieder eines Startups zusammengeschlossen haben, um genau solche Wertschöpfungsketten gemeinsam zu entwickeln. Sie hatten eben darüber gesprochen, dass es doch die eine Lösung Paludikultur gibt. Und das ist momentan die Herausforderung in der Landwirtschaft, da wir diverse Unternehmensstrukturen auf den Betrieben haben. Wir haben diverse Strukturen in den Mooren und deswegen glaube ich, dass die Paludikultur eine sehr gute Lösung sein kann und sein wird. Da bin ich von überzeugt. Aber wir dürfen die Betriebe nicht ausschließlich auf Paludikultur versuchen umzustellen. Wir kommen aus der Rindviehhaltung. Wir haben heute eine hohe Wertschöpfung in den Moorregionen und wir müssen dafür sorgen, dass diese stoffliche Verwertung eine Lösung neben der Rindviehhaltung wird, damit wir sowohl die Akzeptanz fördern als auch ja eine Möglichkeit schaffen, überhaupt eine Wertschöpfungskette neben der Rindviehhaltung aufbauen zu können. Aber genau den Weg gehen wir bei uns in der Region auch.
Zu den Alternativen kommen wir gleich noch. Ich würde ein bisschen nochmal bei der Paludikultur bleiben, weil ich glaube, das ist nicht was allgemein bekannt ist, was das ist, wie das funktionieren soll. Und es ist halt ja auch noch nicht so alt, diese Idee. Und die ist ja auch in Deutschland mehr oder weniger noch in der Erprobung, kann man so sagen, oder Frau
Thiemer? Ja, kann man so sagen.
Und es gibt diverse Testprojekte, Demonstrationsprojekte, an denen Sie federführend zum Teil mitarbeiten. Und es gibt eins, an denen Sie beide mitarbeiten. Und darüber würde ich jetzt mal kurz reden, einfach, dass wir mal ein Beispiel haben und das, also dieses Thema mal ein bisschen greifbar kriegen, soweit wie das schon geht, weil das ist alles noch sehr jung. Living Lab Teufelsmoor heißt ein Projekt, da sind Sie beide beteiligt. Das läuft erst seit Januar 2024. Aber können Sie vielleicht mal umreißen, was machen Sie da, was erproben Sie da und was ist das Ziel? Was wollen Sie da rausfinden?
Genau, es gibt schon seit ungefähr 25 Jahren Forschungsprojekte zu Paludikultur, meist aber recht kurzfristig. Das übliche Problem der wissenschaftlichen Projektförderung, 3 Jahre, da kommt man logischerweise nicht in eine Produktentwicklung rein. Und nun gibt es seit letzten bzw. vorletzten Jahr insgesamt 8 große Vorhaben, Modell- und Demonstrationsvorhaben bzw. Moorpiloten, die vom Landwirtschafts- und Umweltministerium gefördert werden, die über 10 Jahre die wirkliche Praxisreife von Paludikulturen voranbringen sollen und diese auch wissenschaftlich begleiten sollen. Im Living Lab Teufelsmoor, das ist im Teufelsmoor im Landkreis Osterholz, geht es vor allem um die Nasswiesenbewirtschaftung. Wir sind da als Thünen-Institut dabei, um Treibhausgasaustausch zu messen, um wirklich nachzuweisen, was so eine nasse Moornutzung im Vergleich zu einer konventionell trockenen Moornutzung an diesem Standort bringt. Und wir beschäftigen uns auch daneben mit bodenkundlichen Fragen und mit hydrologischen Fragen.
Jetzt läuft das ja erst seit Januar, aber deutet sich schon was an? Also kann man schon was sagen, gerade eben in Bezug darauf, was jetzt zum Beispiel so eine wiedervernässte Fläche tatsächlich bringt an CO2-Einsparung zum Beispiel?
Also grundsätzlich haben wir da natürlich schon recht gute Erkenntnisse aus vielen Forschungsprojekten zum Treibhausgasaustausch von nassen Mooren. Und da können wir schon sagen, dass wir, wenn der Standort wirklich nass ist, also 10 Zentimeter unter Geländeoberkante im Jahresmittel oder noch ein bisschen nasser, wir dahin kommen, dass wir quasi keine CO2-Emissionen mehr haben oder sogar eine CO2-Aufnahme. Neben dem CO2 müssen wir natürlich auch die anderen Treibhausgase, Lachgas und auch das Methan betrachten. Wenn wir ein Moor vollständig wieder vernässen, werden die Lachgasemissionen komplett gestoppt. Wir haben aber erhöhte Methanemissionen. Diese entstehen auch wieder durch Mikroorganismen, die unter nassen Bedingungen im Rahmen ihres Stoffwechsels Methan produzieren. Dies führt dazu, dass die wiedervernässten Moore ungefähr treibhausgasneutral oder auch eine leichte Treibhausgasquelle sind. Aber selbst an Standorten, die hohe Methanemissionen aufweisen, haben wir immer noch einen Minderungseffekt im Vergleich zur vorherigen Landnutzung. Das Neue an diesen Paludikulturprojekten ist eben, dass man auch Biomasse entnimmt als Ernte. Ich meine, das ist ja die Idee von Landwirtschaft. Und dazu gibt es eben noch wenige Arbeiten, wie sich das auf den Treibhausgasaustausch auswirkt, weil in klassisch wiedervernässten Gebieten für Naturschutz erntet ja niemand mehr die Biomasse, die ja ein Teil auch des Kohlenstoffkreislaufes ist und potenziell auch zu Torf werden könnte. Wir hoffen aber, dass wir trotzdem, trotz der Entnahme der oberirdischen Biomasse, immer noch eine sehr, sehr günstige Treibhausgasbilanz haben, weil bei Pflanzen, die im Niedermoor wachsen, Niedermoore sind die Moorböden, die auch durch Grundwasser oder durch Überflutung mit Wasser versorgt werden, also die Pflanzen, die dort wachsen, wie Schilf oder bestimmte Gräser, dort sind die unterirdischen Pflanzenbestandteile, also die Wurzeln, das, was hinterher den Torf bildet, also den Kohlenstoffspeicher weiter aufbaut. Das heißt, wir hoffen, dass die Entnahme der oberirdischen Biomasse das nicht weiter stört. Aber das müssen wir eben in diesen Projekten noch nachweisen.
Jetzt ist ja dieses Living Lab Teufelsmoor auch da, um also nicht nur die Effekte in Bezug auf die Treibhausgasemission zu eruieren, sondern auch, um so Wertschöpfungsketten zu etablieren, auch zu prüfen, ob das denn funktioniert. Gibt es denn da schon Ergebnisse oder gibt es was, was Sie vielversprechend finden oder halt auch vielleicht enttäuschend, Frank Hafemeyer?
Enttäuschend aus Sicht der Landwirtschaft ist immer, dass es alles zu lange dauert und die Kolleginnen und Kollegen immer sehr ungeduldig sind, aber das auch zu Recht. Aber grundsätzlich sind wir da sehr stolz drauf, dass dieses Projekt auch aus der Bauernschaft, aus der Landwirtschaft heraus gewachsen ist. Ganz kurz zur Region Teufelsmoor. Die landwirtschaftlichen Betriebe dort wurden in den letzten Jahrzehnten durch etliche Schutzgebietsausweisungen im Bereich Landschaftsschutzgebiet, FFH-Gebiet, Vogelschutzgebiet und Naturschutzgebiete mehr oder weniger zwangsextensiviert. Die Milchviehhaltung ist aus der Region herausgegangen. Die Betriebe sind jetzt sehr, sehr stark von der Agrarförderung abhängig und haben sich bereits 2017 auf den Weg gemacht, sich zusammenzuschließen, um Alternativen für die Aufwüchse zu finden, da sie vom Rindvieh nur noch schlecht verwertet wird oder nur als Einstreu genutzt wird. Und die Einkommen der Betriebe mittlerweile leider hauptsächlich aus dem Bereich der Agrarförderung kommen. Und das ist natürlich keine gute Struktur, um den Betrieb in die nächste Generation zu führen.
Die sind dann wahrscheinlich auch wenig begeistert, wenn jetzt sozusagen noch was kommt.
Ganz im Gegenteil. Landwirte im Teufelsmoor sind begeistert, dass dieses Living Lab Teufelsmoor in der Region umgesetzt werden kann, da die Betriebe das als Möglichkeit sehen, ihre Betriebe auf neue Standbeine zu stellen. Die sehen das Thema Klimaschutz als Chance, ihre Betriebe weiterzuentwickeln. Und wenn ich sage, wir wollen unsere Moore weiterentwickeln, manche verstehen da eventuell dann erstmal etwas Falsches darüber, wenn man die Weiterentwicklung von Mooren mit erhöhten Wasserständen und mit Nasswiesennutzung in Verbindung bringt. Aber wir möchten diese Moorstandorte tatsächlich weiterentwickeln mit Hilfe von Wertschöpfungsketten, die im Zuge dieses Projektes entwickelt werden. und in unserer Region hoffentlich in 10 Jahren dann auch umgesetzt werden.
Können Sie auch da mal ein Beispiel geben? Also für so eine Wertschöpfungskette, also mit jetzt vielleicht einem konkreten, mit einer konkreten Pflanze oder mit einer konkreten Nutzung und Weiterverwertung, damit es nicht so abstrakt bleibt?
Ja, also da muss man dazu sagen, wenn wir eben über die Paludikultur gesprochen haben, ich habe eben gesagt, die Paludikultur ist nicht divers. Natürlich ist die Paludikultur divers, insbesondere was die es gibt ja zum einen die Ambo-Paludikultur, aber auch die natürliche Aufwuchspaludikultur, und die haben wir bei uns auf den Nasswiesen aktuell noch nicht in Gänze wiederzufinden. Das ist auch immer so ein Streitpunkt. Ist das bereits Paludikultur oder nicht? Ist der Wasserstand bereits ausreichend hoch oder nicht? Das wird im Projekt auch geklärt. Aber wir haben Nasswiesenaufwüchse, hauptsächlich Sauergräser, Binsen, Seggen, Rasenschmiele. Das sind alles Futtergräser oder das sind alles Sauergräser, die für Futterzwecke schwer zu verwerten sind. Und dort haben wir bereits in den letzten Jahren einzelne Prototypen hergestellt. Wir haben mittelfeste Hartfaserplatten herstellen können. Da war ich persönlich sehr beeindruckt davon, was aus 100% Gras, was da für eine feste Platte hergestellt werden kann. Und da freuen wir uns natürlich auch immer wieder, wenn wir auf der einen oder anderen Veranstaltung des Greifswalder Moorzentrums sind und dieses Paludi-Stehpult dort sehen, welches selbstverständlich aus Teufelsmoorgras hergestellt werden wurde oder es soll so sein. Wir waren leider selber nicht bei der Produktion mit dabei, aber es ist schon beeindruckend, was die Technik alles kann. Und ich glaube, dass wir technisch sehr, sehr viele Möglichkeiten haben, dass wir technisch heute schon Lösungen präsentieren können. Das liegt letztendlich am Markt und wir brauchen politische Werkzeuge.
Ja, die den Politikern oder die Politikerin, die fehlt hier in der Runde eigentlich, ne? Weil das ist ja doch ein Thema, was wo viel Regelung oder Förderung oder Regulierung auch auf kommunaler Ebene nötig wäre.
Auf allen Ebenen. Kommunale Ebene ist die erste oder die letzte Ebene, je nachdem, wie man es sieht. Das ist Landesebene, Bundesebene und nicht zuletzt auch EU-Agrarpolitik, der damit reinspielt. Das macht es eben so komplex, dass es da nicht ein Politikfeld gibt, das über die Moornutzung entscheidet und das eine klimaschützende Moornutzung verhindern kann oder fördern kann. Da spielt natürlich die Agrarpolitik rein, aber auch natürlich alles, was mit Wasserwirtschaft und Naturschutz zusammenhängt. Die Baustoffwirtschaft ist total interessant und wichtig, wenn es um Regelungen zu nachhaltigem Bauen geht. Wir haben ja wahrscheinlich alle diese Woche den Waldzustandsbericht gehört. Die Wälder sind in einem nicht wirklich guten Zustand in Deutschland. Das heißt, wenn Paludi-Biomasse genutzt werden kann, um eben Baustoffe herzustellen, wie Platten und so weiter, bringt das auch was in dem gesamten Kontext Biomasse-Nutzung, Entlastung der Wälder etc. Das heißt, es spielen sehr, sehr viele Politikfelder auf verschiedenen Ebenen mit rein, die sich im Idealfall unterstützen könnten, aber auch gegenseitig behindern können.
Das ist jetzt hier immer wieder durchgeklungen, ne? Komplexität. Es ist komplex. Das ist jetzt ein paar Mal aufgetaucht. Ich habe in der Vorbereitung in einem Paper vom Greifswalder Moorzentrum Klimaschutz auf Moorböden, Lösungsansätze und Best Practice eine Abbildung gefunden, die mir total gefallen hat, weil die so schön zusammenfasst, wie viele verschiedene Player mitreden, wenn man irgendwo sagt, ich möchte eine bestimmte Fläche Moor oder es gibt hier eine bestimmte Fläche Moor und die soll wieder vernässt werden. Ich habe es hier mal rausgesucht. Also da gibt es eben die Landwirte, haben wir schon gehört, die sagen, super Idee, aber muss sich für uns rechnen. Da gibt es die Klimaschützer, die sagen, es ist einfach so eine große Quelle von CO2. Das heißt, wir müssen da was tun. Es gibt aber auch Naturschützer, und das war mir zum Beispiel so gar nicht klar, dass es in Bezug auf Moor-Wiedervernässung auch ein Konflikt gibt oder zwischen Naturschutz und Klimaschutz. Also dass zum Beispiel viele entwässerte Moorflächen Naturschutzgebiete sind und insofern auch als erhaltenswert gelten, weil da zum Beispiel der Wiesenbrüter lebt. Wie gehen Sie damit um? Weil das ist ja auch nochmal ein Feld.
Also das ist wirklich ein Spannungsfeld und Wir freuen uns, dass das BMUV und BMEL da mittels des Dialognetzwerks Zukunftsfähige Landwirtschaft dieses Thema auch mit aufgenommen hat. Und dort arbeiten wir daran unter genau diesen drei Aspekten, Naturschutz, Klimaschutz und Ökonomie, Handlungsempfehlungen aus der Praxis an die Politik weiterzutragen. Und das ist tatsächlich ein Spannungsfeld. Und ich denke, da ist nicht nur die Landwirtschaft ein Widerstand, was die Erhöhung der Wasserstände angeht, sondern auch diverse andere Akteure in dem Bereich. Ich hatte eben über die Schutzgebietsverordnung gesprochen. Wir haben in den letzten Jahrzehnten Schutzgebietsverordnungen auf den Weg gebracht, die Arten geschützt haben, die sich im Laufe der letzten 400 Jahre auf diesen trockengelegten Mooren wieder angesiedelt haben. Und das muss man selbstverständlich auch mit im Blick behalten. Wenn wir da den Naturschutz zurückdrängen möchten, hat das natürlich auch wiederum Auswirkungen auf benachbarte Gebiete, wo wir potenziell den Naturraum für Wiesenvögel dann wiederum erhalten müssen. Und damit haben wir dann auf einmal wieder ganz andere Betriebe, die betroffen sind. Genauso wie es eventuell mit, aber da bin ich nicht der Experte im Bereich der Hydrologie, wenn wir die Wasserstände anheben, was aus den HQ-100 Gebieten wird und ob dort auch eventuell Neuausweisungen und neue Betroffenheiten entstehen.
Wollen Sie da gleich mal einhaken?
Ja, vielleicht zur Hydrologie ein bisschen später noch mal zu diesem möglichen Konflikt Naturschutz und Wiedervernässung. Es gibt ja auch mit EU-rechtlich streng geschützte Lebensräume und auch Arten. Und wenn die auf entwässerten Mooren vorkommen, haben wir ein potenziellen Konflikt, der aber gelöst werden kann durch entweder Neuschaffung von Lebensraum für diese Arten anderswo, ist natürlich die Frage, wo, wie du schon richtig gesagt hast. Aber ich denke, in vielen Fällen ist eine Lösung möglich. Und ich spreche da natürlich auch eher als aus der Klimaschutzperspektive. Es kann jetzt nicht sein, dass man auf Zwang ist vorgekommen, Halbtrockenrasenarten auf entwässerten Mooren erhält, auch wenn wir selbstverständlich eine Biodiversitätskrise haben. Die gehören da schlichtweg nicht hin. Die haben sich einen Ersatzlebensraum dort gesucht, weil sie ihn in der Restlandschaft wahrscheinlich nicht gefunden haben. Aber trotzdem sollte meiner Meinung nach der Fokus sein, an Moorstandorten moortypische oder moorspezifische Arten zu erhalten.
Was ich auch interessant fand, was jetzt bei beiden, bei Ihnen beiden schon durchgeklungen ist, ist die Spezifität von den Flächen und der Nutzung. Also Sie haben gesagt, nicht jeder Moorstandort kann durch Wiedervernässung, nicht jeder Moorboden oder nicht jeder Moor, doch nicht
Moor, oder jeder Moorkörper
kann durch Wiedervernässung geschützt werden. Da gibt es vielleicht auch andere Methoden. Sie haben gesagt, man muss differenzieren, welche Art von Kultur, welche Pflanzen pflanzt man in Niedermooren, Hochmooren, viel Wasser, wenig Wasser und so weiter. Also da muss man sehr speziell hingucken. Deswegen wollte ich gerne noch mal fragen, gibt es denn Alternativen zu der Vernässung? Gibt es sowas wie nicht nassen Moorschutz?
Ich würde da einfach mal starten und Bärbe antworten lassen.
Ich frage das, weil wir haben vorher natürlich gesprochen und uns vorbereitet und das war ein Streitpunkt, ne, dieser nicht nasse Moorschutz.
Ja, Streitpunkt oder es ist bisher ein nicht gelöster Punkt. Es gibt dort wenige bis, ich glaube, nur eine Studie in der Schweiz, die das Ganze einmal begutachtet hat. Es geht da letztendlich um Alternativen zur nassen Konservierung und da gibt es ja von früher her ehemalige gekühlte Moorflächen, wo wir
Kühlen, ist das wie Pflügen oder was ist Kühlen?
Kühlen ist ähnlich wie Pflügen, nur das Tiefpflügen, dort haben wir einen eher mischenden Effekt. Dort wurde der Torfkörper schräg gestellt zwischen Sandschichten. Und bei der Baggerkühlung ist es so, dass man mit Langarmbaggern den Sand unter dem Torf nach oben geholt hat und auf den Torf raufgepackt hat. Das hatte letztendlich den Hintergrund, dass die Landwirtschaft dort produktiver drauf arbeiten kann. Da muss man natürlich, oder muss besonders ich aus meiner Sicht, ein bisschen vorsichtig bei der Aussage sein. Aber es gibt ja Erkenntnisse des Elbigs, dass diese Kuhlungen der 60er, 70er Jahre weniger emittieren. Und so ist es auch ein Wunsch der Landwirtschaft, dass die Wissenschaft diese sogenannte trockene Konservierung des Moorkörpers, wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen und wir ja sehr viele Torfkörper haben, die heute 1 Meter mächtig sind und wo das Wasser ja eigentlich einfach ganz schwer hinzubekommen ist, ob es eine Möglichkeit ist, diesen Kohlenstoff durch eine Deckung mit mineralischem Boden zu konservieren. Gleichwohl wissend, dass das ein nicht reversibler Prozess ist. Also wir reden dann um Kohlenstoffschutz, aber wahrscheinlich nicht um Moorbodenschutz, weil der, wie soll ich sagen, die Lebendigkeit des Moores oder das Moor wird sich dadurch dann ja nicht mehr wieder reaktivieren, sondern wir würden ausschließlich den Kohlenstoff versuchen zu nachhaltig zu binden. Ich glaube, aber das dazu gibt es auch keine Quellen. Ich glaube, dass es in der Praxis in den Regionen sehr viele Moorstandorte gibt, wo es sehr schwierig ist, das Wasser hinzubekommen, wo wir jetzt eine Entscheidung benötigen, ehe wir in 30 Jahren diese Torfkörper nicht mehr wiederfinden und diese sich aufgezehrt haben. Und da komme ich eingangs auf die auf das, was ich sagte, dass die Landwirte ja auch Interesse haben, natürlich ihren Moorboden sowohl hohe Torfmächtigkeiten über Wasser, aber auch über einen trockenen Schutz schützen möchten, damit auch die nächsten Generationen da mitarbeiten können.
Und dazu sagt Frau Thiemeier was?
Genau, ich trete mal erst einen Schritt zurück nochmal zur Hydrologie, weil häufig dieses Argument kommt, wir können ja gar nicht vernässen und wir haben ja gar nicht genug Wasser. Das gibt bestimmt Standorte, wo das zutrifft, wo es schwierig ist. Aber selbst wenn man sich die Projektionen für Niedersachsen anguckt, haben wir zumindest in den nächsten Dekaden eher eine Verschiebung der Niederschlagsverteilung als eine Abnahme der Niederschläge. Es gibt Situationen, wo durch Bebauung und so weiter, durch Infrastruktur es auch schwierig ist, zu vernässen, wenn gerade Siedlungen tiefer liegen oder so. Aber diese generelle Aussage, wir haben recht viele Moorböden, die wir nicht vernässen können. Ich meine, es ist dann ja auch immer eine Frage, eine Kostenabwägung. Auch Kuhlen ist jetzt nicht umsonst zu haben. Würde ich erstmal nicht so unterschreiben. Es wird Standorte geben, wo es schwierig ist, aber nicht so in dem großen Maßstab. Und dann zu den verschiedenen trockenen Moorkonservierungen gibt es im Prinzip 3 Ansätze, die auch schon gemacht wurden. Einmal die Tieflügen, die Zebraböden sozusagen, dann die Überdeckung mit Sand oder Schlick, relativ geringmächtig, meist so 30 Zentimeter, manchmal auch nur 10, und dann dieses tiefe Vergraben. Dieses tiefe Vergraben ist unter Umständen, je nachdem, wo der Wasserstand ist, ja sogar nicht mal eine trockene Konservierung, sondern man könnte auch ins Wasser kommen. Wenn man da tatsächlich den Torf unter Wasser vergraben würde, wäre er vermutlich geschützt. Außer der Impact durch diesen Eingriff ist natürlich eine Zerstörung des natürlichen Profilaufbaus, wäre nach Bodenschutzrecht nicht zulässig und nimmt tatsächlich die Chance, jemals wieder eine Moorentwicklung und damit eine Senke zu schaffen. Also eine Kohlenstoffsenke. Also diese Kuhlungen, die ich gesehen habe und die ich kenne, sind bodenkundlicher Graus und sehr schwer fassbar, weil es einfach eine wilde Durchmischung teilweise von Torf und Sand ist und solange noch irgendwas oben ist, sicherlich nicht stabil. Bevor wir anfangen, jetzt irgendwie neu kulturtechnisch ranzugehen, zu baggern, zu kuhlen, wäre mein Plädoyer, damit anzufangen, erstmal zu gucken, was geht an diesen Flächen, die wir haben mit einer Wasserstandsanhebung und tatsächlich vielleicht noch mit einer Beweidung oder einer Befahrung, bevor man jetzt wieder neu in eben nicht reversible Maßnahmen einsteigt.
Okay, also was wir, glaube ich, jetzt verstanden haben, Wiedervernässung ist nicht gleich Wiedervernässung. Das muss von Standort zu Standort hochspezifisch evaluiert werden, geguckt werden, welche Pflanzen wachsen da, welche Nutzungsform kann man machen, weil sie zu diesen speziellen, ich sage jetzt mal, biologischen, hydrologischen, geografischen Gegebenheiten passen oder halt auch nicht passen. Auf der anderen Seite bestehen halt jetzt Höfe und Landwirte müssen jetzt Geld verdienen und sich ihre Existenz erhalten. Das heißt, die müssen jetzt eine Entscheidung haben oder die müssen jetzt wissen, was sie machen sollen oder was sie nicht machen dürfen. Daher vielleicht zum Schluss die Frage, wir haben jetzt keinen Politiker hier oder Politikerin, aber was für politische Rahmenbedingungen, was für politische Entscheidungen müssten getroffen werden, um Ihnen sozusagen um zu gewährleisten, dass man eben diesen Fahrplan, den es ja gibt, bis 2050 idealerweise gar keine CO2-Emissionen mehr zu haben, um das einzuhalten?
Ja, wir haben ja im Moment den Fall, dass das Thema Moor verstärkt in die Öffentlichkeit kommt, was auch schön und nützlich ist. Das heißt, der Druck auf das Thema steigt. Wir haben gleichzeitig die eskalierende Klimakrise, aber im Moment noch keine wirklich lauffähigen Förderprogramme für die Landwirtschaft. Es gibt Entwürfe, es gibt kleinere Förderprogramme auch in Niedersachsen zu einer Wasserstandsanhebung, aber es gibt, wenn mich jetzt ein Landwirt anruft, ich habe hier 50 Hektar Moor, ich würde gerne was machen, würde das gerne klimaschonend bewirtschaften, wo kann ich den Antrag stellen? Die Lösung habe ich noch nicht und die hat im Moment noch keiner und da sind dann die Landwirte irgendwo auch in einer Zwickmühle und da müssen wir raus, dass es tatsächlich attraktive Förderangebote auf der einen Seite gibt, dass es eine Verfahrensbeschleunigung gibt für wasserrechtliche, aber auch für naturschutzfachliche Fragen in der Wiedervernässung und dass es auch einen klaren Pfad bis 2050 gibt. Also eine starke Förderung jetzt, aber irgendwo auch mal der Punkt, wo wollen wir 2050 damit stehen, dass diejenigen, die jetzt sich bewegen, wirklich mit allen Kräften, mit viel Geld bewegt werden, aber irgendwann auch klar ist, nee, mit einer konventionellen, trockenen, entwässerungsbasierten Landwirtschaft 2045 wird die Gesellschaft das nicht mehr weiter finanzieren. Und diesen klaren Pfad vermisse ich in der Politik, wie eigentlich die Moornutzung 2050 oder die Nichtnutzung oder das Untergraben oder was auch immer, wie sieht unsere Moorlandschaft 2050 tatsächlich konkret aus. Und wenn man das nicht klar kommuniziert, dann eiern wir die nächsten 20 Jahre noch weiter rum.
Sagte Bärbel Thiemaier im Thünen-Podcast und Frank Havemeyer wünschte sich aus Sicht der Landwirte.
Landwirte sind Unternehmer und Unternehmer möchten mit ihren Produkten am Markt Geld verdienen. Und egal, welche Lösungsmöglichkeiten es sich entwickeln, das steht und fällt natürlich in erster Linie auch mit Förderung. Das ist ganz, ganz wichtig, um das Thema anzuschieben. Aber wir brauchen marktfähige Lösungen. Und da plädiere ich darauf, dass wir mutig in den Modellen und Demonstrationsvorhaben alternative Wertschöpfungsketten für Aufwuchspaludikulturen, Nasswiesengräser, Paludikulturen, wie auch immer, entwickeln, dass dort auch mutig agiert werden kann und dass wir eine Abnahme seitens der Industrie für solche Fasern entwickeln, damit wir den Betrieben auch eine Perspektive anbieten können. Wir sind da aus Sicht der Landwirtschaft wirklich dazu bereit, Geld zu investieren in diesem Bereich, aber also wir haben auch Landwirte, die bereits ihr privates Geld dort hinein investiert haben, zum Beispiel in ein Startup, um solche unternehmerischen Strukturen aufzubauen. Es ist momentan aber nirgendwo auf Kundenstammseite oder nirgendwo in der Industrie ernsthaft sichtbar, dass dort eine Perspektive geschaffen werden kann. Es gibt die Tomorrow-Initiative, die Paludi-Allianz. Da sind wir sehr froh drum, dass dieses Projekt aus der Taufe gehoben worden ist. Da sehen wir auch ein sehr, sehr großes Potenzial. Wenn man mit Erfahrungen anderer Projekte auf dieses Projekt Paludi-Allianz sieht, dann hofft man natürlich, dass das effektiver ist wie so manch anderes Projekt und dass sie tatsächlich auch in die Umsetzung kommen. Und damit steht und fällt das Ganze. Ich sitze hier heute ja nicht nur als Frank Havemeyer, sondern als als Vertreter vieler junger Landwirte, die heute mit Milch auf Moor ihr Geld verdienen. Und ich möchte denen nicht sagen, dass sie ihren Betrieb in Gänze umstellen müssen, sondern ich möchte denen in 5 Jahren sagen, versuch mal, Teile deiner Flächen nasser zu machen. Versuch mal Nasswiesengräser anzubauen und wir produzieren daraus Produkte.
Sagt Frank Hafemeyer und das war 45 Minuten Zukunft. Diesmal ging es um die Zukunft unserer Moore, die nass sein sollten, um das Klima zu schützen, die aber nun mal auch Flächen für Land- und Forstwirtschaft sind und wo deshalb vielleicht künftig auf Paludikultur umgestellt werden muss. Herzlichen Dank an Bärbel Thiemeyer vom Thünen-Institut und an Frank Hafemeyer von der Fachkompetenzstelle Moorbodenschutz beim Landvolk Osterholz. Und vielen Dank natürlich auch Ihnen und euch fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Teilt den Podcast, wenn er euch gefallen hat, abonniert ihn, empfehlt ihn weiter und hört euch natürlich gern auch alle anderen Folgen an. 45 Minuten Zukunft in ländlichen Räumen, Wald und Fischerei auf thün.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Lydia Heller. Tschüss und bis bald.